Willkommen zu Datendoku Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Hier geht's um digitale Archivierung, Wissensmanagement und KI im Pharmabereich. Klar erklärt und praxisnah gedacht.
So, herzlich willkommen zurück zu unserer vierten Podcast-Folge Datendoku Digital mit mir, Julian Weber, und meinem lieben Kollegen
Philipp Kobasik. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Hallo Julian.
Hi, grüß dich Philipp. Heute mit unserem Special Guest, unserem lieben Kollegen Lukas Schäfer von unserer Schwesterfirma Eternity. Lieber Lukas, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Genau, ich bin der Lukas, arbeite bei der Eternity, bei der neu verheirateten Firma mit euch Biomedion. Bin dort im Produktmanagement tätig, unterstütze die Vertriebskollegen hauptsächlich als Technical Pre-Sales und freue mich auf den Austausch heute zum Thema Ransomware und alles, was generell in das Thema Cybersicherheit fällt.
Super spannend und vielen, vielen lieben Dank für deine Partizipation hier in unserem Podcast, lieber Lukas. Philipp, wollen wir uns auch nochmal vorstellen oder denkst du, die Zuhörer, die kennen uns schon mittlerweile?
Ich sag gerne nochmal was zu mir, Philipp Kobasik vom Hintergrund Biologe, seit einiger Zeit hier bei der Biomedion beschäftigt im Archivierungsthema, das wir ja jetzt auch hier in dem Podcast von allen Seiten beleuchten.
Super. Und ich, ja, Julian Weber, Business Development Consultant bei der Biomedion. Ich komme aus dem Laboralltag, aus der Hardwarebranche eigentlich und habe jetzt die Chance hier bei Biomedion, mich mit dem Thema Software und Archivierung auseinanderzusetzen. Super. Ganz spannendes Thema heute. Wir haben ja den Lukas extra dabei, denn der ist Spezialist im Bereich Cybersecurity, Ransomware. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, was man gar nicht so sehr im Life Science manchmal auf der Uhr hat, glaube ich. Weiß nicht, wie es euch da geht.
Aber vielleicht kann ich hier gerade mal einspringen. Das ist ja doch ein Thema, das hatte ich auch früher nicht so auf dem Schirm, aber das haben wir doch öfter mal jetzt in Gesprächen gemerkt mit Kunden, dass uns Leute kontaktiert hatten, die genau dort ein Thema hatten und dann auch aus dem Grund über ein digitales Archiv nachgedacht haben.
Ganz genau, also da ging's genau, das geht ja genau um dieses Thema digitale Sicherheit und was mache ich mit meinen Altdaten, wie kann ich dafür sorgen, dass diese über die Jahre erhalten bleiben und vor allen Dingen, wenn ich eben solche Attacken habe, dass die sicher gespeichert sind. Vielleicht sollten wir aber beim Urschleim anfangen, denn ich glaube, allen ist gar nicht klar, was ist eigentlich Ransomware? Lieber Lukas, kannst du uns das vielleicht mal erläutern?
Ja, klar. Also Ransomware ist, weiß nicht, ob ihr die Woche auch den BSI-Bericht gelesen habt, der kam jetzt zufälligerweise datumstechnisch genau diese Woche auch nochmal raus, ist die größte Bedrohung in der deutschen Cybersecurity-Welt. Also das kann man wirklich schon so sagen, dass die absolute Hauptzahl an Angriffen auf Ransomware zurückzuführen ist. Es geht gar nicht auch nur darum, dass die Daten beim Unternehmen verschlüsselt werden. Viele Angriffe sind auch einfach nur schon effektiv für den Angreifer, wenn ich einen Datenabzug habe. Das heißt, ich als Angreifer ziehe die Daten rüber und verursache deswegen einen DSGVO-Vorfall bei dem Unternehmen. Das allein schon ist ein wirtschaftlicher Schaden für das Unternehmen. Dazu muss man aber auch sagen, wenn ich natürlich das Unternehmen dann auch dazu erpressen kann, also dann einen zweiten Angriffsvektor habe und kann das Unternehmen erpressen und kann dann sagen, okay, die Daten bleiben jetzt so lange verschlüsselt bei euch liegen, bis ihr mir eine bestimmte Anzahl an Bitcoins überweist an mein Crypto-Wallet, dann habe ich natürlich noch einen zweiten Hebel, um das Unternehmen unter Druck zu setzen. Das ist natürlich inzwischen immer größer werdende Gefahr, wie wir jetzt auch diese Woche, wie gesagt, im BSI-Bericht wieder gesehen konnten.
Und wie genau funktioniert das quasi? Da penetriert jemand ein Unternehmen über E-Mail und geht dann rein in die Domain. Wie funktioniert sowas? Mal als Laien für mich, ich bin da echt Laie bei diesen Dingen.
Ja, also die Angriffsvektoren sind natürlich auch immer unterschiedlich. Es ist ein bisschen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es werden neue Lücken geschlossen. Dann versuchen die Angreifer natürlich, sich wieder neue Methoden zu finden. Was jetzt auch im BSI-Bericht wieder reported wurde, es gibt ein neues Masche sozusagen, die ganz häufig aktuell ausgenutzt wird. Das ist ein QR-Code-Phishing. Das heißt, ihr kennt ja sicherlich alle bei einer Parkuhr oder beim Parkautomat die QR-Codes schnell mit PayPal überweisen. Solche QR-Codes beispielsweise werden inzwischen genutzt von Betrügern, um den ersten Angriffseinfallstor zu finden. Das heißt, der Kunde oder in dem Fall dann das Unternehmen oder ein Mitarbeiter vom Unternehmen scannt den QR-Code ab. Schon mit diesem QR-Code-Scan kann ich mich theoretisch in die MFA-App, wenn die auf dem Handy installiert ist, eingleisen und habe dann schon den ersten Angriffspunkt. Das ist jetzt aktueller Trend, den wir jetzt immer häufiger sehen auf dem Markt.
Was ist eine MFA-App?
MFA ist für Multifaktor-Authentifizierung.
Ach, das so,
heißt, wenn ich mich jetzt Beispiel genau, kennt wahrscheinlich jeder auf dem Handy, inzwischen diesen zweiten Faktor. Ist natürlich vom Komfort-Feature relativ hoch, weil ich einfach nur am Handy dann diesen MFA habe. Was inzwischen aber immer häufiger eigentlich der Standard sein sollte, sind solche YubiKeys. Also die werden immer häufiger empfohlen. Ein FIDO 2-Key, einfach als Hardware-Schlüssel, den ich nicht einfach so am Handy dann auch mal austauschen kann über einen blöden Link oder einen blöden QR-Code, den ich einfach mal schnell abscanne.
Ich benutze ganz häufig noch dieses Google Authenticator oder Microsoft Authenticator. Das heißt, es ist gar nicht so sicher, wie man sich das als Laie vielleicht vorstellt.
Es gibt natürlich immer noch mehr Sicherheit. Also das muss man natürlich immer so sagen. Also es ist natürlich immer noch mehr drin. Es gibt jedes System, ist immer nur so gut wie das schwächste Glied. Das heißt, nur weil ich jetzt an einer Seite schon extrem aufgebaut habe, habe ich immer noch andere Flanken, die möglicherweise offen stehen. Man muss auch sagen, die ganzen Softwarestände, die inzwischen unterwegs sind, ich muss da inzwischen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen reagieren, um die auf die aktuellen Softwarestände zu bringen. Früher hatte ich da vielleicht doch mal ein paar Wochen, ein paar Monate länger Zeit. Inzwischen sind die einfach die Karenzzeiten so kurz geworden, wo ich reagieren muss, dass es einfach immer mehr Angriffsvektoren auch leider gibt.
Das macht natürlich also ich glaube, Cybersecurity ist ja sowieso ein ganz schwieriges, ein ganz spezielles Thema in Unternehmen. Philipp, kannst du dich erinnern an dem netten Gespräch, was wir mal hatten mit einem Unternehmen, wo es darum ging, dass die auch so eine Attacke hatten und danach ihre Domain aufsplitteten, quasi um Sicherheit zu schaffen, dass sie sagen, okay, wenn wenigstens ein Teil des Unternehmens betroffen ist, sind es nicht alle. Das ist sicherlich eine Strategie, die viele dann verfolgen und sagen, hey, vielleicht macht es Sinn, da dann sicherer unterwegs zu sein. Also ich habe das häufig erlebt, dass häufig Unternehmen sagen, wir haben denn verschlüsselte Daten. Ich hatte es einmal mit einem Unternehmen, ich habe mindestens zwei in meiner Vertriebskarriere erlebt, wo das passiert ist. Und ich habe ja nun ein kleines Gebiet, also eher Ostdeutschland betreut. Ich will gar nicht wissen, wie groß das ist, wenn man so die ganze Welt mal sieht und mit der ganzen Welt zu tun hat, weltweite Pharmaunternehmen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, da sind häufiger Attacken dabei. Da gab es so einen Zeitungsartikel, den hatte ich mir rausgesucht von der Firma, ach, wie hieße sie, Ionos oder so ähnlich. Innotiv, die Firma Innotiv wurde vor einiger Zeit Opfer eines massiven Ransomware-Angriffs. Ich glaube, das war sogar noch 2025, also noch nicht lang, also dieses Jahr. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist denn wie Schadsoftware, die spielt sich auf alle möglichen Server-Computer ab, verschlüsselt dann Dateien oder wie?
Genau, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Software. Die verhalten sich natürlich auch alle dann im Detail mal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass das Ganze nicht nur ein IT-Problem ist oder ein Technikproblem, sondern das Ganze ist inzwischen ein kompletter Geschäftsbereich geworden. Das heißt, es ist wirklich ein As-a-Service-Modell, aber halt im Darknet, das da stattfindet. Die Anbieter bieten verschiedene Service-Level an mit SLA-Agreements, also wirklich wie ein ganz normales Enterprise-as-a-Service-Modell. Also das muss man wirklich verstehen, dass das nicht einfach nur ein kleines ein Hoodie-Hacker ist, der da sitzt in seinem Keller und die Unternehmen erpressen möchte, sondern das ist tatsächlich ein ganz großes Geschäftsmodell auch geworden. Was man jetzt beispielsweise auch sieht aktuell, ich kann mir relativ simpel solche Eingriffslücken kaufen. Also diese eine Lücke, die ich dann habe, um mich dann erstmal in der Umgebung bewegen zu können, die kann ich mir kaufen für wenige hundert oder mehrere tausend Dollar. Also das ist gar nicht so teuer. Später geht es dann darum, okay, was habe ich aus dieser Lücke rausholen können? Aber der mich dann sozusagen vermittelt hat, partizipiert daran auch nochmal prozentual.
Das heißt, eine Erfolgsbeteiligung in dem Geschäftsmodell.
Sozusagen. Genau, also es ist wirklich tatsächlich ein Partnermodell, ein Affiliate-Modell. Es ist wirklich ein kompletter Geschäftsbereich geworden und es beschränkt sich gar nicht mehr so auf dieses, ich habe eine Schadsoftware und habe die dann irgendwo unter der Hand mal entwickelt und lasse die dann möglichst groß losgehen. Es ist im Endeffekt wie eine große Hydra. Ich schlage einen Kopf ab. Es gibt auch immer wieder Bestrebungen von den Behörden, da bestimmte Anbieter vom Netz zu nehmen, aber da wachsen wieder zwei Köpfe hinterher. Also es ist tatsächlich einfach ein Thema, das es da ist, mit dem wir umgehen müssen und das wir wirklich auch lösen müssen, weil es gibt keine, sozusagen, es wird nicht enden. Also die ganze, da ist so viel Geld hinter dran, da werden nicht einfach von heute auf morgen dann die ganzen Anbieter ihren Dienst einstellen.
Das ist ja wirklich erschreckend. Da war ich mir gar nicht so klar, dass es so ein ausgefeiltes Geschäftsmodell ist. Zielen die denn mehr auf Unternehmen ab oder auch auf Privatleute?
Tatsächlich, also wenn man es jetzt unternehmensmäßig betrachtet, ist der Großteil interessant, vor allem im KMU-Bereich für die Angreifer. Also gar nicht wirklich für diese ganz großen Enterprise-Geschichten oder irgendwelche Kritis-Anbieter. Wir sehen da auch im BSI-Bericht, dass die immer besser werden, aber speziell auch in Deutschland ist einfach der KMU-Bereich super interessant, weil es einfach eine sehr große KMU-Landschaft gibt und da oftmals einfach auch das Know-how und das Budget fehlt, um die Systeme wirklich so aktuell zu halten wie notwendig. Generell sehen wir, dass Deutschland das dritt häufig angegriffenste Land ist auf der ganzen Welt. Also ist schon sehr, sehr relevant, das Thema in Deutschland. ich glaube, die Hellziffer letztes Jahr war bei 950 gemeldeten Cyberattacken in Deutschland. Das heißt, es sind knapp 3 Stück an jedem Tag. Und das ist nur die Hellziffer. Das heißt, unter der Hand sind da noch deutlich, deutlich mehr, die nicht unbedingt gemeldet werden. Ich glaube, solche Geschichten hat man alle mal irgendwo auf einer Messe gehört, wenn man mal mit einem Partner gesprochen hat, die dann nicht ganz offiziell geworden sind. Das heißt, da ist wirklich schon sehr, sehr viel Geld hinten dran.
Und ich kann mir vorstellen, bei so KMU-Unternehmen, also wie du das sagtest, da geht es um Know-how. Also die haben vielleicht gar nicht die Mittel, so viel IT sich einzukaufen und dass die darum sich kümmern, dass das alles sicher ist und so weiter. Was ich auch viel erlebt habe, gerade in Laborlandschaften, man hat es halt doch mit sehr alten Systemen zu tun, mit alten Rechnern, die dann, also ich habe das häufig noch erlebt, dass ich, also bis heute findet man bei Menschen noch Windows 7 irgendwie, gut, die sind dann nicht mehr am Netz, aber Windows 10 manchmal, und ich hatte sogar einen Kunden vor nicht allzu langer Zeit, da war Windows 10 schon abbestellt, der hatte sogar noch am Internet quasi dran, also das ist schon hochgefährlich, oder?
Ja, absolut. Also speziell solche alte Legacy-Geschichten, die irgendwo noch öffentlich im Netz ansprechbar sind, genau sowas sind natürlich gern gesehene Einfallstore.
Aber also da habe ich eine ganz wichtige Frage, die mich jetzt super interessiert. Gut, dann sagt das Unternehmen, okay, pass auf, ich habe einen Windows 7 Rechner, da läuft halt noch irgendeine Maschine dran, den habe ich nicht mehr im Internet, aber den habe ich noch in meinem Intranet. Ist das denn auch ein Problem?
Es wäre natürlich besser, also wie gesagt, es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, sich zu steigern. Natürlich ist es besser, wenn man den wirklich einfach dann auch aus dem internen Netz rausnimmt. Solche Schadsoftware, die versucht sich auch erstmal in der kompletten Ebene zurechtzufinden. Das heißt, die greifen jetzt nicht sofort am ersten Tag, wo sie da in Eintritt bekommen haben, auch sofort an, sondern sie versuchen sich erstmal möglichst breit wie möglich da platzieren. Und erst später, wenn sie dann das Modell verstanden haben, wie das Netzwerk funktioniert, dann wird später dann auch wirklich erst scharf geschaltet sozusagen.
Lass mich noch eine Frage stellen, nämlich grundsätzlich, es geht in der Regel immer um die Erpressung, oder? Es geht immer nicht um das Rausziehen von Daten und zu sagen, ich spioniere irgendwie, sondern es geht meistens immer darum, ich verschlüssele was und ich erpresse, oder?
Es gibt natürlich auch Wirtschaftsspionage, jetzt speziell zwischen Unternehmen, aber möglicherweise auch zwischen Staaten. Ich meine, da sind natürlich immer auch andere Interessen nochmal hinten dran, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber speziell auch, was wir jetzt halt sehen in dem Enterprise-Markt oder speziell in dem ganz normalen B2B-Bereich, in dem wir unterwegs sind, sind es natürlich sehr viele einfach, wo auf Lösegelderpressung gehen. Da geht es dann zum einen darum, dass die Daten einfach abgezogen wurden, dass ich einen Datenleck habe, was mir natürlich auch schlechte PR als Unternehmen bringt. Zum anderen aber auch, dass ich wirklich einen Produktionsausfall habe, also dass wirklich Daten verschlüsselt werden. Was man auch ganz klar sagen muss, inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Lösegeldforderung gar nicht mehr der größte wirtschaftliche Schaden ist, sondern wirklich die Downtime, solange die Systeme bei mir und die Produktion bei mir steht. Ich glaube, die durchschnittliche Downtime ist inzwischen bei knapp 20 Tagen. Okay, das heißt, krass. Wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, habe 20 Tage wirklich keine Bänder, die laufen, da sind 20 Tage Downtime sehr, sehr, sehr kostspielig. Und da ist die Lösegeldforderung dann der kleinere Teil.
Auch beim Labor hängt ja meistens dann, die können ja nicht mehr zugreifen auf Daten, die können dann keine Freigaben mehr geben. Da habe ich sogar schon den Lagerkosten, weil ich mein Zeug nicht freigeben kann. Das ist schon heftig, das ist schon richtig heftig. Ich meine,
Ich erinnere mich an einen Fall, Julian, ne, als wir mal unterwegs waren gemeinsam bei einem Kunden, der uns auch berichtet hatte, dass es da so eine Attacke gab, dass man nicht mehr auf die Daten zugreifen konnte und sie alles versucht haben. Und nach einiger Zeit gab es dann plötzlicherweise eine Software, um die verschlüsselten Daten wieder zu entschlüsseln. Und kein Mensch weiß, woher das kam. Da haben wir dann angefangen zu spekulieren, was denn da im Hintergrund passiert ist und alle in der Firma auch. Ja. Also das fand ich schon sehr kurios. Und der Sache war ich mir jetzt nicht so bewusst, dass das wirklich tatsächlich so täglich passiert.
Und es ist ein guter Punkt, Philipp, was du sagst. Keiner wusste, wo es herkommt. Und ich habe jetzt mal wirklich im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Und ich glaube tatsächlich, die meisten Unternehmen würden auch nicht sagen, dass die jemals befallen waren von solchen Sachen, weil das ist Bad Publicity, das ist schlechte PR.
Vertrauensverlust.
Ein Vertrauensverlust gegebenenfalls, genau. Und ich sag mal, das war jetzt hier dieses Beispiel von dieser Firma, die ich eben genannt hatte. Das war ja nun ein börsennotiertes Unternehmen, was diese Pflicht, die Berichtspflicht hatte. Ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer riesengroß ist.
Auf jeden Fall. Also man geht schon davon aus, dass die Hellziffer da nur einen Bruchteil von den gesamten Vorfällen widerspiegelt. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt speziell zu der Geschichte mit dem Schlüssel, der auf jeden Fall aufgetaucht ist da zufälligerweise und keiner konnte sich's erklären. Also grundsätzlich gibt es eigentlich 3 Arten, wie man auch an so einen Schlüssel kommt. Es gibt entweder, dass man wirklich die Erpressung bezahlt, also dass man auf die Hacker eingeht und sagt, okay, ich überweise euch diese Bitcoins. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass die Behörden da in der Vergangenheit schon genau das Unternehmen beispielsweise oder die Hacker in dem Fall dann erwischt haben und dann auch die Schlüssel von denen erlangt haben. Oder auch über Forscher, die sich generell in dem Bereich bewegen, aus anderen Fällen, dass diese Schlüssel dann genau für diesen Angreifer dann schon öffentlich geworden sind. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die da im Umlauf geraten. Man muss aber auch ganz klar sagen, der Trend in Deutschland ist auch ganz, ganz klar, dass die Lösegelder immer seltener bezahlt werden. Also wir sind inzwischen bei 23% Lösegeldzahlung nur noch angekommen. Das sind wir vor einigen Jahren gestartet bei 70-80%. Also da haben wir schon einen ganz, ganz klaren Trend hingelegt. Und es ist auch ganz klar, dass die Behörden einem dazu raten, diese Lösegelder nicht einzugehen. Weil wir wollen das Geschäftsmodell nicht unterstützen. Die Hacker entwickeln sich dadurch weiter. Durch richtige Backup- und Recovery-Strategien gibt es auch meistens Möglichkeiten, da ohne Lösegeldzahlung rauszukommen.
Und das ist jetzt genau das Stichwort, auf das ich hinaus wollte. Was kann man denn jetzt dagegen tun, um nicht so angegriffen zu werden, um jetzt kein Lösegeld zu zahlen oder auf die Polizei zu hoffen, die vielleicht so einen Schlüssel schon hat?
Genau. Was schon bestimmt häufig Zuhörern ein bekannter Begriff ist, ist diese 3-2-1-Regel. Die beschreibt einfach, dass ich von jeder Datei, von jedem Datensatz, den ich bei mir habe, 3 Kopien haben möchte auf 2 unterschiedlichen Medien. Das heißt, ich habe einerseits beispielsweise einen Primärspeicher, habe dann aber hinten dran nochmal eine komplett andere Speichertechnologie und eine der 3 Kopien sollte auch offline sein. Das ist eine ganz gängige Backup-Regel, die es schon seit vielen Jahren gibt. Die wurde jetzt nochmal erweitert um 2 weitere Zahlen sozusagen. Das heißt, die neue Regel ist eigentlich diese 3-2-1-1-0-Regel. Die zweite 1 an vierter Stelle steht für ein Immutable Backup. Das heißt, ich habe eine Kopie der Datei oder des Objektes, die unveränderlich ist. Das heißt, ich habe entweder einen Wormschutz drauf oder ich habe einen S3 Object Lock da auf der Datei oder auf dem Objekt drauf und kann die Datei wirklich nicht mehr verändern. Und die 0 ganz am Ende in der Strategie steht dafür für 0 Fehler bei der Recovery. Weil nur wenn ich ein gutes Backup habe, heißt das noch nicht, dass ich das auch dann im Ernstfall wirklich recovern kann. Das heißt, ich brauche regelmäßige Tests, dass auch wirklich diese Strategie funktioniert und dass ich dann im Ernstfall auch keine bösen Überraschungen erlebe. Das heißt, diese Regel wurde inzwischen einfach nochmal etwas größer gefasst und etwas mehr erweitert.
Das war jetzt die 3-2-1-1-0.
Korrekt, richtig, ja.
Die Eselsbrücken in der IT sind immer sehr speziell.
Ist das jetzt eine Regel, so eine Best-Practice-Regel oder ist es auch eine ganz starke Empfehlung oder sogar Voraussetzung, um nach bestimmten Kriterien zu arbeiten oder zu produzieren?
Also wenn man jetzt beispielsweise auch in Deutschland sich umschaut, wir haben ja inzwischen NIST 2 auch in Deutschland. Wenn man beispielsweise diese Immutable Backup-Regel befolgt, dann hat man da schon einen relativ großen Anteil erfüllt an den Richtlinien. Es gehört natürlich noch deutlich mehr dazu, aber es geht der Trend schon in die Richtung, dass man solche Best Practices auch wirklich regulär technisch auch erfüllen sollte. Einfach weil inzwischen die ganzen Strafen gehen inzwischen immer in höhere Bereiche. Das ganze Thema ist jetzt auch von der Verantwortung her nicht mehr in der IT angelagert, sondern geht hoch in die Geschäftsführung über NIS 2. Das heißt, ich sollte solche Vorschriften dann auch wirklich befolgen und sollte mich da nicht erst drum kümmern, wenn es dann zu spät schon ist.
Kleine Nachfrage, was genau ist NIS 2?
NIS 2 ist eine neue Regulatorik, die jetzt eingeführt wurde. Die handelt im Endeffekt davon, man kann es relativ simpel runterbrechen, auf 3 auch Zahlen wieder in dem Fall. Das heißt, eine weitere Eselsbrücke hier. Ich habe nach 24 Stunden für einen Sicherheitsvorfall schon die Pflicht, diesen Sicherheitsvorfall zu melden. Nach 3 Tagen muss ich einen Bericht vorweisen, was ich jetzt an konkreten Maßnahmen getroffen habe für diesen Sicherheitsvorfall. Zum einen, um diesen einzudämmen, zum anderen, was die Root Cause für diesen Sicherheitsvorfall war. Und zum anderen habe ich noch 30 Tage Zeit, um dann im Nachgang auch darzulegen, okay, was habe ich aus diesem Vorfall gelernt und wie habe ich diesen Vorfall jetzt, was habe ich daraus gezogen, um diesen Vorfall zukünftig zu verhindern. Das sind eigentlich so diese 3 Hauptzahlen, die ich mir mitnehmen kann aus NIS 2, wo dann später wirklich auch relevant werden.
Und wer arbeitet nach NIS 2?
Vor allem im Kritisbereich natürlich, absolutes Muss, aber inzwischen viele Managed Service Provider, die ihre Managed Service für größere Unternehmen anbieten, fallen da drunter und wird natürlich immer ein wichtigeres Thema, einfach aus Risikobetrachtung von den Unternehmen her, dass ich da auch wirklich dann die ganze Regulatorik erfülle.
Spannend und umfassend, dieses ganze Thema ist schon, das geht schon sehr tief. Ich meine, ich bin ja selbst eher Labormensch. Nichtsdestotrotz ist das was uns im Archivbereich natürlich schon begegnet, die ganze Geschichte. Spannend für mich noch das Thema Worm. Du hast es eben angesprochen, vielleicht sollten wir das nochmal definieren. Ich selbst dachte früher immer, Worm, das trifft eigentlich nur auf diese klassischen Bandspeicher zu, die man so hat. Aber ist gar nicht der Fall, ne?
Genau, also es gibt verschiedene Arten von Worm-Technologien. Es gibt natürlich genau so ein Hardware-Worm, wie beispielsweise ein Band, das ich habe, das ich dann auch nur einmal beschreiben kann. Es gibt aber auch einen Software-Worm, was wir als Eternity beispielsweise als Lösung anbieten. Mhm. Ein Software-Worm steht einfach nochmal das Wort Worm für write once, read many. Das heißt, ich kann jede Datei einmal schreiben, aber im Anschluss mehrfach lesen, aber nicht mehr verändern. Das ist einfach dieses Worm-Prinzip, dass ich sozusagen die Datei im Anschluss nach dem fertigen Schreiben nicht mehr verändern kann. Und dazu gibt es aber verschiedene Technologien, wie ich das lösen kann. Ja.
Entschuldigung, würde dann so ein Worm-Ansatz auch vor so einem Ransomware-Angriff schützen, weil das ja dann nicht verändert werden kann, vielleicht auch kein Schreibschutz mehr draufgelegt werden kann?
Genau, also jetzt beispielsweise speziell im Thema Backup ist das sehr relevant. Mhm. Wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt S3 Object Lock, eine Technologie, wo ich dann einfach auch mit sicherstellen kann, dass wenn ich ein Backup habe und das nochmal auf einen S3-Speicher schreibe, dass dieses im Anschluss immutable ist. Das heißt, ich habe dann im Anschluss eine bestimmt definierte Retention von 30 bis 90 Tage, je nachdem, wie ich so eine goldene Kopie, nennt sich das dann auch, so diese letzte immutable Backup-Kopie, wie lange ich diese aufbewahren möchte. Und diese ist dann wirklich auch sicher und kann nicht mehr im Nachgang verändert werden von irgendeiner Ransomware oder von irgendwas anderem, das im Netzwerk unterwegs ist.
Es wäre dann quasi wirklich nur noch Zerstörung, die Zerstörung des Objektes, wo es drauf liegt, oder der Server, das Band, was auch immer.
Genau, also die physische Vektor kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Wenn ich jetzt wirklich jemand physisch habe, der mir da dann dem Server dann dran geht, da kann ich natürlich nichts dagegen tun, aber rein von der Betrachtung, wenn ich nur im Netzwerk von außen unterwegs bin, kann ich da nicht mehr drankommen.
Okay, super spannend eigentlich, diese ganze Technologie. Vielleicht kannst du kurz noch erklären, du hattest es eben angesprochen, Eternity macht das. Wie genau funktioniert das? Kannst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen erläutern?
Genau, also was wir als Eternity anbieten, sind Lösungen für software-definierte Archivierung. Wir kommen auch speziell aus dem Healthcare-Bereich, haben da so unseren ersten großen Fuß eigentlich gefasst, sind inzwischen aber auch branchenübergreifend unterwegs, sei es im Finance-Bereich, im Public-Bereich oder jetzt auch im Life-Science-Bereich, Laborbereich. Also da die Worm-Technologie ist jetzt nicht auf bestimmte Bereiche gemünzt, sondern kann branchenübergreifend verwendet werden. Was die Eternity einerseits anbietet, ist eine Middleware auf einem Windows-System basierend. Das heißt, ich habe als Kunde eine bestehende Infrastruktur und kann mir da relativ simpel eine Middleware drauf installieren und habe dann wirklich diesen Worm-Schutz. Zum anderen bieten wir aber auch noch eine komplette Scale-Out-Plattform an, wo der Kunde sich die Hardware auch mit in sein Rechenzentrum stellt. Das heißt, der Ansatz von dem System ist on-premise beim Kunden, aber der Kunde hat überhaupt keine Möglichkeit, das System selbst zu administrieren. Das heißt, selbst wenn der Kunde jetzt mal ein Problem hätte, mit administrativen Zugängen auf das System kommen würde, dann wäre auch ein Angriffsvektor zu sagen, okay, ich zerstöre einfach alle Daten auf dem System. Dadurch, dass der Kunde aber überhaupt keine administrativen Zugänge zu dem System hat, ist es die Daten darauf dann vollständig geschützt.
Ah, das heißt, es ist wie eine Blackbox, die mitläuft, oder?
Genau, also wir nennen das auch so ein bisschen die Cloud Experience on-premise beim Kunden, weil er wirklich dann immer noch physisch die Daten bei sich in seinem Rechenzentrum hat, aber er von dem System eigentlich in der Hinsicht nichts mitbekommt, weil er es nicht selbst betreuen muss, sondern den Managed Service von uns komplett bezieht. Deswegen Managed Service on-premise.
Ah, verstehe. Und diese ganze Worm-Geschichte, macht das speichertechnisch einen großen Unterschied? Also ja, ich brauche die Technologie dazu, die Worm anbietet sicherlich. Sind das spezifische Server? Kann jeder Server Worm-Server sein? Oder ist das was Spezielles auch von der Hardware her?
Also wir als Eternity arbeiten mit dem software-definierten Ansatz. Das heißt, die ICAS Middleware, die hat im Endeffekt nur die Voraussetzung, dass ich auf einem Windows-Server deployed werden kann. Das ist da wirklich völlig hardware-agnostisch. Bei ICAS FS arbeiten wir mit bestimmten Hardware-Herstellern zusammen, verfolgen da aber auch einen software-definierten Ansatz. Das heißt, da gibt es theoretisch x86-Server, also Standard-Commodity-Hardware. Mhm. Und ich brauche jetzt nicht bestimmte Spezifika von dem Server, das die Technologie sozusagen mitbringt.
Okay, spannend. Also es ist ein super wichtiges Thema, weil das Thema Sicherheit natürlich alle betrifft. Es betrifft natürlich, ich glaube, den klassischen Labor-User, den betrifft das natürlich nicht. Der kriegt das nicht mit, wie seine Daten am Ende archiviert werden. Das merken wir ja selbst immer im Feld. Ne, Philipp, wir sprechen viel mit Anwendern, die sagen, ja, wir machen das. Für mich als Anwender eigentlich, das muss bereitgestellt werden. Die Technologie dahinter, die muss einfach da sein und die muss funktionieren. Das ist super wichtig. Und viele unterschätzen eigentlich die Wichtigkeit eines guten Archivs, eines guten Archivprogramms, eines ganzen Systems, denn ich denke, da steckt ja auch System dahinter. Wir hatten in unserer ersten Folge ja das Thema Backup versus Archiv, also dass das nicht das Gleiche ist. Aber gleichzeitig auch, man muss hier sagen, wenn man diese 3-2-1-1-0-Regel anschaut, ist das Backup und Archiv doch eng miteinander verknüpft, weil ich kann ja von meinem Archiv wieder Backups machen.
Genau, also ich muss das auf jeden Fall als Gesamtkonzept miteinander mitdenken. Kann das jetzt nicht komplett isoliert voneinander betrachten, sondern im besten Fall habe ich eine komplette Kette, die von Anfang bis Ende dann auch wieder sauber funktioniert. Das hilft mir dann auch, wenn es wirklich mal zu einem Vorfall kommen sollte, dass ich da einfach eine schnelle Recovery-Time habe. Wenn wir jetzt vorhin nochmal an diese 20 Tage Downtime denken, die da durchschnittlich verursacht werden, dann ist, wie gesagt, der wichtigste Faktor ist für mich, wann können die Bänder wieder laufen, wann kann ich wieder an die Produktion gehen und gar nicht, ob die Daten dann am Ende wirklich wieder entschlüsselt werden oder nicht.
Ah, da habe ich aber nochmal eine interessante Frage, weil wir speichern unser Archiv auf Wurm, wie auch immer. Und ich mache ich dann davon nochmal Backups?
Wenn man streng nach der Regel geht, also kommt natürlich darauf an, wo ich diese 3 Kopien von den Daten habe. Habe ich jetzt sozusagen dann 2 Kopien auf einer Eternity-Lösung, dann hätte ich natürlich gerne noch eine dritte Kopie auf einer anderen Lösung. Mhm. Also kommt einfach darauf an, wo, wenn ich noch eine Primär-Storage vorne dran habe oder nur die Eternity-Lösung. Das muss man sich dann wirklich als im Detail mal angucken.
Ist dann der Backup auch wieder in einem Wurm-Format gespeichert oder ist der dann einfach nur eine wilde Kopie, die ich quasi, also eine Kopie, die ich dann quasi liegen habe und wieder importieren kann in mein Archivsystem?
Im besten Fall habe ich natürlich ein Backup, das nicht immutable da liegt, sondern das wird sich jeden Tag dann wieder aktualisieren, habe dann nochmal die Backup-Immutable-Kopie hinten dran. Das heißt, ich habe dann, muss ich auch sagen, ich habe natürlich einen 30 bis 90 Tage Retention auf den Backups. Das heißt, das Datenwachstum ist natürlich auch da über diese Zeit, bis dann sozusagen die Backups wieder gelöscht werden nach diesen 30 bis 90 Tagen. Das heißt, ich habe dann eine Kopie vorne dran, die sich dynamisch dann verändert und habe dann später nochmal die zweite Kopie, die dann immutable wirklich sich auffreit, bis dann sozusagen diese Retention, die davor definiert wurde, erreicht ist.
Okay. Sehr interessantes, sehr tiefgehendes Thema. Super eigentlich, dass wir dich hier mal im Kreuzverhör aushören können in diesem Bereich. Klasse.
Ich finde es auch sehr spannend. Und letztlich, was du sagst, Lukas, dass ein Archiv, so wie du es jetzt beschrieben hast und vorgeschlagen hast, nicht nur für die sichere und lange unveränderte Archivierung von Daten und zum späteren Nachweis dieser Daten dient, sondern wenn man es richtig macht und auch noch Wurm dabei hat und auf andere Sachen achtet, dann ist es wirklich auch ein Schutz vor Ransomware und vor externen Angriffen. Ne? Dann ganz scheint ja ein super wichtiger Aspekt zu sein, den wir bisher gar nicht so auf dem Schirm hatten in unseren bisherigen Gesprächen, Julian.
Ja, absolut. Nee, das Thema Ransomware, man weiß, dass es das gibt, aber wir hatten es vorher nicht so richtig auf dem Schirm, dass das Archiv helfen kann und schützen kann, meine ganzen Altdaten, die ich eben habe. Denn ich stelle mir gut vor, dass es bei Ransomware-Attack ja eben nicht nur um die fertigen Daten geht, die verschlüsselt werden, sondern das könnte ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas, aber ich stelle mir das gerade so vor, ich habe halt meine Software, Client-Server-Software, was auch immer für eine Art, ob das SAP ist, ob das ein Chromatographie-Datensystem ist. Theoretisch kann doch denn die Ransomware auch auf diesen Servern die Software an sich verschlüsseln, oder dass die nicht mehr ausgeführt werden kann, oder sehe ich das falsch?
Genau, also im Endeffekt, das kommt einfach darauf an, wie sich das jeweilige Netzwerk dann auch darstellt, also von der Struktur. Im besten Fall sind natürlich die einzelnen Segmente in meinem Netzwerk alle voneinander abgetrennt. Ich fahre am besten den Zero-Trust-Ansatz in meinem Netzwerk, also dass ich einfach wirklich, wenn ich mal einen Vorfall haben sollte, nur einen relativ segmentierten Bereich davon betroffen ist. Aber das kommt einfach im Einzelfall wirklich darauf an, wie sich die ganze Topografie dann auch darstellt.
Es ist sehr netzwerkabhängig quasi, wie baue ich mein Netzwerk auf. Das sind sicherlich, da gibt es auch wieder Standards wahrscheinlich, denen ich als IT-Mensch, den ich folge, nach denen ich vielleicht arbeite, wie du sagtest, ne, das ist ja sicherlich auch entscheidend.
Genau, man kennt ja zum Beispiel noch den guten alten Antivirus-Scanner auf seinem Laptop, den gibt es inzwischen immer noch, aber gibt da inzwischen auch weiterführende Lösungen wie ein EDR oder ein XDR-Client auf dem System. Beispielsweise diesen ganz klassischen Scam, den man kennt. Ich habe eine Word-Datei oder eine Excel-Datei, ich klicke die an, habe dann noch ein Makro hinten dran. Dann erkennt diese Software, okay, dieses Makro versucht jetzt im Hintergrund gerade eine PowerShell auszuführen und im Hintergrund läuft dann auf einmal irgendeine Verschlüsselungssoftware. Und diese Prozesskette wird dann von solchem Client dann auch abgefangen und dann auch gestoppt heutzutage. Also da gibt es inzwischen echt wirklich weiterführende Lösungen, die wirklich auch interessant sind. Endpoint-mäßig wie bei einem EDR oder auch komplett übers Netzwerk schauend wie dann XDR. Aber da muss man sich einfach auch mit Know-how in das ganze Thema reingeben und natürlich auch mit Budget. Aber man sieht, das ist einfach ein Thema, das nicht weggehen wird. Deswegen ist das Geld auch wert, da zu investieren.
Und wir sehen hier durchaus ein paar Fachbegriffe, Philipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke da, wie sagt man so schön, wie so ein Schwein ins Uhrwerk.
Ich habe schon aufgegeben, nachzufragen, was GDR und XDR.
Ja, ich bin parallel schon mal gucken, was heißt GDR. Ja, aber es ist super spannend. Noch eine Frage vielleicht dazu. Thema Entschlüsselung. Es kann aber auch sein, dass ich manche Teile gar nicht mehr entschlüsseln kann, oder? Oder gibt es da denn meistens auch eine 100%-Quote? Weil ich wage mich zu erinnern, dass irgendjemand zu mir auch mal sagte, also ein Teil konnten wir nie wieder entschlüsseln, die sind einfach verloren.
Also gibt natürlich jetzt nicht unbedingt eine 100%-Quote bei der Entschlüsselung, aber man muss natürlich auch sagen, der Angreifer hat ja auch ein Interesse daran, dass die Daten wieder entschlüsselt werden. Weil wenn er mit seinem Namen sozusagen für einen Fall bekannt wird, bei dem der Kunde gezahlt hat oder das Unternehmen, aber am Ende seine Daten nicht zurückbekommen hat, dann werden andere befallene Kunden ja auch nicht zahlen in dem Fall. Das heißt, die haben inzwischen auch wirklich, es gibt ja beispielsweise Lockbit oder sowas, man kennt ja auch inzwischen manche Gruppen, die da hinten dran stehen. Das ist auch ein bisschen Publicity und die wollen da eigentlich grundsätzlich schon auch dann wieder entschlüsseln am Ende. Kann natürlich immer vorkommen, dass man sich mit was infiziert, was jetzt nicht ganz so bekannt ist oder verbreitet ist. Aber grundsätzlich haben die Unternehmen da auch immer das Interesse, dass die Daten wieder entschlüsselt werden, wenn eine Lösegeldzahlung stattgefunden hat.
Ich finde es wirklich interessant, dass du hier von Unternehmen sprichst.
Man muss es inzwischen leider so benennen. Ja, das ist eine komplette Ökonomie, die da hinten inzwischen dran steckt. Das ist, wie gesagt, nicht mehr der Hoodie-Hacker, der in seinem Keller sitzt, sondern inzwischen sind es leider ganze Gruppierungen mit wirklich ökonomischen Interessen.
Aber ich glaube, das ist noch gar nicht so in der Öffentlichkeit angekommen, auch bei uns und unseren Kunden, dass das wirklich so eine Ökonomie ist, wie du sagst. Und das heißt ja eigentlich, dass man auf der Gegenseite auch eine wirkliche Ökonomie dagegen setzen muss, um diese Angriffe abzufangen. Und es nicht mal nur so nebenbei zu machen, wie es bisher oft getan wird.
Ich glaube, es ist halt richtig klassische Strategie, also strategisches Denken, wie baue ich mich mittelfristig, ja am besten nicht nur langfristig, sondern eigentlich ja von heute in die Zukunft so technisch auf, dass ich den größtmöglichen Schutz habe. 100% gibt's ja nie, oder? Also das ist nun mal nicht möglich. Ja. Aber, und ich meine, in der Laborlandschaft ist es besonders schwierig, glaube ich, vielleicht noch verglichen zu, ich sage jetzt mal, Finanzdienstleister, die ja schon sehr technisch unterwegs sind im Softwarebereich und die da tolle Server haben, was weiß ich. Ich kenne es aus dem Laborbereich halt eben so, man hat ein Gerät, man hat eine Software und die nutzt dann eben 10, 20 Jahre. Und da hat man eben schnell mal, also und bis die Hersteller so weit sind, dass sie sagen, ja, unsere Software läuft jetzt auf Windows 11, das ist immer ganz knirsch. Ich habe das selbst ein paar Mal erlebt. Wir hatten da Kunden, die haben ewig gewartet, bis sie denn endlich ihr Windows 11 draufspielen durften. Und wir mussten aber sagen, nee, geht noch nicht, weil wir müssen da selbst noch gucken, müsste validiert werden. Der ganze Validierungsprozess von Laborsoftware, der dauert ja auch. Das heißt, da hat man schon immer ein bisschen ein ausgesetztes Risiko. Selbst wenn vielleicht das Labor selber sagt, ja, dann ist halt eben, wenn unsere Altdaten verschlüsselt sind, nicht so schlimm. Ich glaube aber, das ist ja ein Problem fürs Audit später, denn Philipp, da sind wir wieder bei der Regulatorie, ne? Labore bzw. Pharmaunternehmen müssen ihre Rohdaten ja wenigstens 20 Jahre aufheben. So, das heißt, eine Verschlüsselung, wenn sie da nicht mehr drankommen, das wäre dann schon echt ein Problem, theoretisch. Ja.
Richtig, und das habe ich noch wenig gesehen, muss ich zugeben. Und es wäre doch mal auch interessant, von Auditoren zum Beispiel zu erfahren, ob denn nicht solche Anti-Ransomware-Strategien nicht auch Teil eines Audits sind.
Ja, wir müssen vielleicht mal jemanden einladen für die nächsten Folgen, Philipp.
Ja, wirklich.
Für die nächste Staffel. Ja, wirklich interessant, spannende Sache. Ja, ansonsten denke ich, ein super spannendes Feld einfach, muss man so sagen. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Was denkt ihr? Oder habt ihr noch was zu adden? Lukas, wolltest du noch was sagen, was Wichtiges?
Ja, ich glaube, man muss das Thema wirklich inzwischen einfach auch als großes Risiko für sich selber betrachten. Das ist natürlich ein Thema, man möchte da nicht unbedingt, es bringt jetzt im ersten Moment keine Wertschöpfung ins Unternehmen rein. Das heißt, ich habe jetzt keinen sofortigen Return on Invest bei dem Thema. Aber ich muss es tatsächlich inzwischen leider einfach mitdenken bei der kompletten Strategie, die ich fahre. Auch wenn es mich erstmal Kosten und Zeit und Ressourcen und Know-how kosten wird, da rein zu investieren. Aber am Ende, wir sehen immer mehr Firmen sind davon betroffen. Wie gesagt, wir haben jetzt 950 Vorfälle dieses Jahr als Hellziffer. Das heißt, die Dunkelziffer wird nochmal deutlich höher sein. Es ist wie bei vielen Themen, man denkt immer, ja, uns wird es schon nicht treffen. Und wenn dann aber wirklich das leider der Fall sein sollte, dann ist leider dann jeder gute Rat teuer. Deswegen jeden Cent, den ich da proaktiv rein investiere, ist ein gut angelegter Cent. Ich werde irgendwann drum froh sein, wenn die Strategien dann wirklich im Incident-Fall auch greifen.
Naja, Return on Invest, wie ist das mit Winterreifen? Ne? Die ist auch immer so das gleiche Thema. Ne? Die helfen mir dann, wenn es schneit. Und davor, naja, ist einfach nur teures Zeug, was ich immer andauernd wechseln muss. Es ist aber einfach nötig. Ja? Wie Feuerlöscher überall und so weiter. Ja.
Genau, das glaubst du, der Präventionsparadox. Es ist einfach, wenn nichts passiert, dann sagt keiner, okay, gut gemacht. Mhm. Aber wenn es dann passiert, dann jeder froh drum, wenn man die Strategien dann noch in der griffbereit in der Schublade hat.
Genau, das Praktische ist ja eben, was man kann ja trotzdem schon auch da automatisieren. Das Besondere, was wir halt eben können, was uns ja auszeichnet bei Biomedien, die ist ja eben das Capturing der Daten, also automatische Aufnahme, automatische Speichern, sodass man zumindest den Prozess des Speicherns und des Verwaltens auf dem Speicher automatisieren kann. Ich kann mir vorstellen, das kann man super kombinieren dann mit solchen Sicherheitsspeichern von wie ICAS FS von Eternity, ganz spannend. Ich habe ganz viel gelernt heute. Worm, ja, nicht zum Angeln da. Und das Thema 32110, das hört sich an wie eine Notrufnummer, aber ist es nicht. Es ist ganz wichtig in der IT-Strategie NIS3, das sind meine Learnings. Und man muss das Thema Sicherheit nicht als direktes Return on Invest denken, sondern als, naja, wie das so ist, ne, als genau. Wie hast du so schön gesagt, als Sicherheitsparadoxon?
Genau. Während Corona haben wir auch alle gelernt, wenn jeder die Maske trägt, dann ist alles gut, aber am Ende klatscht dann keiner und sagt, okay, zum Glück ist nichts passiert. Genauso ist es in der IT. Wenn ich das Geld davor in die Hand nehme und nichts passiert, dann tupft mir keiner auf die Schulter und sagt, hey, gut gemacht. Aber wenn es dann wirklich zu einem Incident kommt und ich die Lösung schon in der Tasche rausziehen kann, dann ist dann doch jeder glücklich.
Das stimmt wohl. Das Wort zum Dienstag. Lieber Philipp, möchtest du noch was hinzufügen?
Ich würde eigentlich nur noch mal anregen, dass wir vielleicht noch Informationen zu dem Thema in unsere Shownotes packen. Lukas, ja. Da hast du vielleicht auch noch mal das ein oder andere, um sich da ein bisschen zu vertiefen. Ich fand das auch extrem spannend. Ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, auch. Und ich freue mich, mal als Ausblick geben zu können, dass wir in unserer nächsten Folge wieder ins Labor gehen wollen und uns um die Effizienzsteigerung im Labor kümmern. Auch da wieder mit einem Gast, Julian, da hast du was angeleiert.
Genau, da kommt ja Stefan Krügel von Krügel und Partner und der uns da mal Ausflüge macht in das Thema Archivierung, wie die automatische Archivierung vielleicht sparen kann, was man da an Zeit sparen kann, was es da für, Fallstricke gibt im Labor und generell mal das Thema Produktivität und Effizienz mit ihnen anzusprechen. Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, lieber Lukas, das war ein super spannender Austausch. Ich habe ganz viel gelernt und wer weiß, vielleicht finden wir nochmal ein gutes Thema für die zweite Staffel, dass wir da uns nochmal in unserem Trio treffen und da philosophieren über das Thema IT-Security.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einladung an euch und super. Bis in die Staffel 2.
Bis in Staffel 2.
Okay, danke. Dann,
tschüss. Genau, auf Wiederhören.
Das war Daten, Doku, Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Bleib digital, bleib dokumentiert und bis zur nächsten Folge von Daten, Doku, Digital.